Ja, Jesus ist gut und darauf wollen wir heute auch aufbauen und in sein Wort schauen. Und wir hatten es ja heute schon erwähnt, heute ist Palmsonntag und da wollte ich dich mal zum Anfang fragen, was verbindest du mit Palmen? Verbindest du mit Palmen vielleicht einen Südseeurlaub, der zurzeit nicht möglich ist, oder eine Erinnerung an ein bestimmtes Land oder vielleicht ein Gefühl von Ruhe und Erholung? Wir haben so Verbindungen mit Symbolen, die in der Bibel vorkommen, aber Menschen, die damals zur Zeit der Bibel lebten, hatten auch ihre Verbindungen zu diesen Symbolen. Und damit wir verstehen, was dort geschrieben steht, ist es wichtig zu wissen, was haben eigentlich Palmzweige für die Leute damals bedeutet? Wie hängt das mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem zusammen? Und was ist unsere Herzenshaltung dabei und wo finden wir uns in diesem Text wieder? Das möchte ich heute mit euch anschauen und uns deswegen diese Geschichte von Jesu Einzug nach Jerusalem angucken. Und dabei möchte ich euch ermutigen, dass es hierbei nicht um eine Erzählung geht, die ihr vielleicht schon kennt, die ihr im Kopf kennt, sondern es geht darum, dass wir diese Geschichte im Herzen erkennen. Dass wir erkennen, wer Gott ist, dass wir erkennen, was sein Wille ist und was er uns sagen will in unserem Herzen. Und deswegen möchte ich euch einladen, dass wir unsere Herzen öffnen und Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Und dazu möchte ich noch beten und den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du das Wort Gottes lebendig machst in uns. Das Wort Gottes, das brennt wie ein Feuer und ich bete, dass dieses Wort Gottes unsere Herzen entzündet. Ich bete, dass du heute zu jedem Einzelnen sprichst und dein Wort lebendig machst, denn dein Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Amen. Dann wollen wir uns jetzt gemeinsam erst einmal den Bibeltext anschauen. Ich habe dazu die Erzählung aus dem Johannesevangelium genommen, Johannes 12 ab Vers 12 aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich lese: Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Und diesen Text wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Und zwar wollen wir uns dabei die Personengruppen anschauen, die hier vorkommen. Das sind einmal die Menschen, die in großer Zahl Jesus entgegenkamen, dann die Pharisäer, die Jünger und schließlich natürlich Jesus. Wir wollen anfangen, uns die Menschen, die in großer Zahl Jesus entgegenkamen, diese Menschenmenge, anzuschauen. Und wenn wir uns mit diesen Personengruppen beschäftigen, dann wollen wir auch gleich diese Frage im Hinterkopf behalten: Was kann ich von diesen Personen lernen? Denn die Worte Gottes aus der Bibel wollen immer eine Reaktion in uns hervorrufen. Nun zu diesen Menschen, zu dieser Menschenmenge, die in großer Zahl da waren. Wer waren sie? Was sagt uns der Text über sie? Weshalb waren sie da und was haben sie gemacht? Wir lesen in Vers 12, dass die Menschen wegen des Passafestes in Jerusalem waren. Das Passafest ist ein Fest des Volkes Israel, das sie feiern zur Erinnerung. Zur Erinnerung, dass Gott sie gerettet hat aus der Sklaverei Ägyptens und sie geführt hat in ihr verheißenes Land. Und dieses Passafest ist eines der Wallfahrtsfeste der Juden. Dort pilgern die Juden nach Jerusalem und wollen dieses Fest in Jerusalem feiern. Deshalb wissen wir, dass es mit dieser Menschenmenge Juden gemeint sind. Und diese Menschen, sie zogen Jesus jubelnd entgegen. Nun könnte man sich fragen, warum? War es, weil sie von Jesus gehört hatten, dass er so ein so vollmächtiger Prediger war? Oder weil er Tauben die Ohren geöffnet hat und Blinde plötzlich sehen konnten? Oder weil er sich mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, anlegte und er weiser war als sie? Das war nicht der Grund. Wir sehen diesen Grund, weshalb die Menschen ihm entgegenkamen in Vers 17 und 18. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Jesus hat ein paar Tage vor diesem Ereignis Lazarus, der seit 4 Tagen tot war, aus dem Grab gerufen und er wurde wieder lebendig. Das hatten viele Leute miterlebt und hatten es dann in ganz Jerusalem allen Pilgern, die kamen, erzählt. Und deshalb waren diese Leute da und deshalb sind sie Jesus entgegengezogen. Und sie kamen nicht irgendwie, nein, sie hatten Palmzweige in der Hand. Und Palmzweige hatten damals eine Symbolik, die sich aus der Historie des Volkes Israel erklären lässt. Nämlich, wenn wir ins 2. Jahrhundert vor Christus zurückgehen, gab es eine Zeit, in der die Makkabäer, das war ein Teil einer Gruppe von Juden, sich damals siegreich gegen Unterdrücker von Juden auflehnten. Und diese Makkabäer hatten, wie man von Münzen aus dieser Zeit weiß, Palmzweige als Symbol des Sieges. Also Palmzweige waren ein Symbol für einen siegreichen Herrscher. Sie, also die Menschenmenge, erhoffte sich also mit diesen Palmzweigen, die sie ihm entgegenhielten, dass Jesus ein siegreicher König ist. Und sie jubelten Jesus zu, das lesen wir dann in den nächsten Versen, mit Psalmwörtern, die zur Zeit des Passafestes gesungen wurden. Dort heißt es: Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Den ersten Ausdruck, gepriesen sei Gott, kann man auch übersetzen mit Hosanna, was auch in vielen Bibelübersetzungen steht und was wir heute auch schon als Lied gesungen haben. Hosanna bedeutet eigentlich Hilf her, ist als Hilferuf gedacht, wurde aber mit der Zeit im Volk Israel als Ausdruck des Lobpreises benutzt. Und diese Verse, die die Juden hier Jesus entgegenrufen, lehnen sich an zwei Verse aus Psalm 118, die ich einmal kurz lesen möchte. Ach Herr, rette doch! Ach Herr, gib doch Gelingen! Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Also finden wir in Psalm 118, Vers 25 und Vers 26. Und jeweils der erste Teil ist der Teil, den die Menschenmenge Jesus hier entgegenruft. Und diese Verse waren damals auch in Verbindung unter anderem mit dem Messias. Zumindest wurden sie manchmal so gedeutet. Und diese Erwartung, dass Jesus der Messias ist, der angekündigte Retter für die Juden und die ganze Welt, diese Erwartung lässt sich im Text auch nochmal erkennen. Denn Jesus kommt auf einem Esel geritten und erfüllt damit eine Weissagung des Propheten Sacharja. Das lesen wir in Vers 15, wo eben Sacharja zitiert wird. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Hier wird Sacharja 9, Vers 9 zitiert. Und wir lesen das am besten noch mit dem zusätzlichen Vers 10, denn beide Verse beziehen sich auf den Messias und für die Juden damals war nicht klar, dass Jesus zweimal kommen sollte als Messias. Also wir lesen in Vers 9 und 10, um den Hintergrund zu verstehen, was sich Juden gedacht haben, als Jesus auf einem Esel einzog. Freue dich, du Zionstadt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem, sagt er. Die Waffen werden zerstört. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Strom des Euphrat bis zu den Enden der Erde. Die Juden, die an diese Weissagung dachten, haben in Jesus den kommenden König gesehen, der Rettung bringt. Und diese Rettung hatte für sie ein ganz besonderes Bild, nämlich das, was wir in Vers 10 lesen. Dieser König vernichtet die Feinde Israels und baut ein weltweites Friedensreich auf. Zur Zeit Jesu waren die Römer diejenigen, die das Land Israel und somit auch das Volk besetzt haben. Es war also die Erwartung an Jesus, dass er die Römer vernichten würde und ihre Herrschaft zunichte machen würde und ein Friedensreich aufbauen würde. Diese Erwartung wurde damals allerdings nicht erfüllt. Jesus erfüllte den ersten Teil dieser Verheißung in Sacharja 9, als er das erste Mal kam. Und wenn er wiederkommt, bei seinem zweiten Kommen, wird er auch den zweiten Teil Sacharja 9, Vers 10 erfüllen und die Feinde Israels vernichten und sein weltweites Friedensreich aufbauen. Das ist Gottes Plan. Die Erwartung der Menschen damals war eine andere. Die Erlösung, wie Jesus sie brachte, passte nicht in das Bild der Menschen. Und die Frage, die sich mir nun stellt, wären diese Menschen auch bereit gewesen, Jesus anzubeten, wie sie es mit den Palmzweigen und ihren Worten taten, wenn sie wüssten, dass Jesus sie in dieser Zeit, wo sie lebten, nicht von den Römern befreien würde? Wären sie bereit, Jesus anzubeten, auch wenn er nicht das tut, was sie sich erwarten? Bist du bereit, bin ich bereit, Jesus anzubeten, auch wenn er nicht das tut, was ich gerade jetzt von ihm erwarte? Oder beten wir Jesus nur an, wenn er das tut, was wir uns wünschen? Diese Menschenmenge hatte, wie wir vorhin auch schon gehört haben, nicht dieses Herz, einfach Jesus anzubeten, weil er es wert ist, denn ein paar Tage später war es diese Menschenmenge, die gefordert hat, kreuzigt ihn und somit das Todesurteil über Jesus gesprochen hat. Unsere Anbetung von Jesus soll zweckfrei sein. Unsere Anbetung soll vielmehr eine Reaktion auf seine Liebe, seine Gnade, sein Tun und sein Wesen sein. Doch ist das deine, ist das meine Herzenshaltung in der Anbetung? Da, wo uns diese Gedanken im Bibeltext ansprechen, ist es gut, darauf zu reagieren. Und das möchte ich mit einem Gebet tun. Und jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt und merkt, diese Herzenshaltung in der Anbetung von mir ist nicht die reine Herzenshaltung, dass ich Jesus einfach anbete, weil er es wert ist, sondern weil ich etwas von ihm erwarte. Da könnt ihr euch einfach im Herzen mit diesem Gebet verbinden. Jesus, du bist größer und höher, als ich mir es vorstellen kann. Du bist der, der auf dem Thron sitzt, der wahre König. Und es tut mir leid, Jesus, dass ich in meinem Herzen dich nicht so angebetet habe, wie du es für würdig hältst. Ich bitte um Entschuldigung dafür, wo ich in meinem Herzen dich nur anbete, wenn ich etwas von dir erwarte. Und ich bete, dass du mein Herz veränderst, dass ich mit einem reinen Herzen neu vor dich kommen kann, um dich zu anbeten
weil du würdig bist, alle Anbetung zu empfangen. Amen. Die nächste Personengruppe, die wir uns anschauen wollen, ist auch eine jüdische Gruppe, aber ein gewisser Teil dieser jüdischen Gruppe, nämlich die Pharisäer. Die Pharisäer, die werden in Vers 19 in unserem Text erwähnt. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Die Pharisäer sahen diese ganze Szene und haben zugeschaut, wie die Menschen Jesus jubelnd entgegenkamen, und sie standen daneben und waren verzweifelt. Wir wissen aus dem Text, es waren nicht alle Menschen, so wie es sie sagten, die Jesus entgegenkamen, sondern eben die Menschenmenge aus Jerusalem. Aber sie sagen, alle Welt läuft ihm nach. Das war eine sichtliche Übertreibung aus Verzweiflung und Wut. Also man kann es im Prinzip so lesen: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Wirklich verzweifelt. Und sie standen abseits von dieser jubelnden Menge. Da frage ich mich, wie geht es uns mit Jesus? Wie geht es dir? Wie geht es mir mit Jesus? Bist du vielleicht jemand, der abseits der Menge steht, weil du dich nicht auf Jesus einlassen willst, so wie die Pharisäer sich auch nicht auf Jesus eingelassen haben? Vielleicht gibt es auch einen Bereich in deinem Leben, wo du Jesus nicht als König feierst, so wie die Pharisäer es auch nicht taten. Weil du weißt, wenn du in diesem Bereich Jesus als König feiern würdest, dann sollte und müsste sich was verändern. Das, was ich bisher mit Jesus erlebt habe und das, was das Wort Gottes uns sagt über ihn, das lässt mich zu dem Schluss kommen: Er ist es wert, dass wir uns ganz auf ihn einlassen. Denn Jesus hat einige Tage nach diesem triumphalen Einzug sein Leben als Opfer hingegeben, damit wir wirklich leben können. Unsere Schuld, die uns von ihm trennt, nahm er auf sich, weil er sagte: Du bist es wert, dass du wirklich lebst. Du bist es wert, dass du nicht getrieben bist von dem Zeitgeist dieser Welt oder beherrscht von der Macht der Finsternis. Jesus hat durch seine Auferstehung aus dem Tod jedem, der an ihn glaubt, das Leben in Freiheit der Kinder Gottes ermöglicht. Und damit wir dieses Leben erlangen können, erfordert es viel. Wir müssen unser ganzes Leben ihm unterstellen. Jesus hat es einmal so ausgedrückt: Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Hier möchte ich kurz betonen, Jesus sagt nicht, wer seinen Sonntag um meinetwillen verliert, sondern wer sein Leben um meinetwillen verliert. Und der Lohn dafür ist, dass wir hier aus Gott leben dürfen, dass Jesus in uns lebt und aus ihm dürfen wir lieben. Aus ihm dürfen wir leben. Und in Ewigkeit werden wir dann bei ihm sein, bei dieser himmlischen Party. Und ich möchte auch jetzt wieder im Gebet darauf reagieren und mein Leben ganz ihm abgeben. Wenn du das auch tun möchtest, kannst du dich im Herzen damit verbinden. Jesus, ich glaube, dass du als Messias auf diese Welt gekommen bist und am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass dein Blut, das du da vergossen hast, vergossen ist zur Vergebung meiner Sünden. Und ich bekenne, dass ich vor dir schuldig geworden bin. Dass ich in meinem Leben Entscheidungen getroffen habe, die dich nicht geehrt haben, die nicht nach deinem Willen sind. Und ich glaube auch, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du jetzt im Himmel sitzt und von dort regierst. Und ich übergebe dir ganz neu mein ganzes Leben. Ich bitte dich, regiere du in jedem Bereich meines Lebens als König. Ich unterstelle mein Leben deiner Herrschaft und sage: Jesus, du bist Herr. Und ich bete: Verändere mich, verändere mein Herz, dass ich in jedem Bereich meines Lebens aus dir lebe und nicht aus meiner Kraft. Amen. Nach den Pharisäern
wollen wir uns jetzt die Jünger anschauen, denn die Jünger waren die, die Jesus nachfolgten. Sie waren auch ein Teil der Juden, aber ein gewisser Teil, den wir uns genauer anschauen wollten. Denn in Vers 16 lesen wir über die Jünger. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Also mit diesem Wort meint es das Wort aus Sacharja. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Wir halten zunächst einmal fest, dass die Jünger etwas nicht verstanden haben. Dann sehen wir, dass sie es später verstanden und sie verstanden es, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war. Was damit gemeint ist, sehen wir in einer Parallelstelle in Johannes 2, 22, die ihr ebenfalls auf der Folie findet. Denn die Bibel erklärt sich am besten selbst. Dort lesen wir in Johannes 2, Vers 22, später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Bei der Offenbarung der Herrlichkeit Jesu geht es um seine Auferstehung aus dem Tod. Und ich möchte noch einmal genau in Vers 16 hineinschauen und dann kann uns nämlich etwas sehr Interessantes auffallen. Wer war denn derjenige, der Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn somit in seiner Herrlichkeit offenbart hat? Es war der Heilige Geist. Das finden wir unter anderem in Römer 8, Vers 11. Und wer war derjenige, der die Jünger erinnern soll? Es ist der Heilige Geist. Das finden wir in Johannes 14, Vers 26. Und wer ist derjenige, der für das Voraussagen des Ereignisses in der Schrift zuständig war? Es ist der Heilige Geist. Das können wir in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10 und 11 erkennen, denn der Heilige Geist wirkte in den Propheten und somit auch in Sacharja. Also dreimal ist der Akteur der Heilige Geist. Doch was sagt uns das, dass der Heilige Geist hier eine so große Rolle spielt? Meiner Ansicht nach zeigt das auf, an wen wir uns wenden müssen, wenn uns das Verständnis fehlt, so wie den Jüngern, an den Heiligen Geist. Denn er ist der Geist der Weisheit und Offenbarung, der uns alles Weitere lehrt, uns in alle Wahrheit führt und Jesus auch in uns verherrlicht. Und so möchte ich jetzt auch hier beten, wenn du merkst in deinem Leben, es gibt eine Situation, vielleicht sogar mehrere, wo du Dinge nicht verstehst, dass wir den Heiligen Geist bitten, uns Verständnis zu geben. Und dass wir dann auch warten, bis er spricht. Die Jünger haben eine ganze Weile warten müssen, bis sie verstanden haben, was Jesus ihnen damals eigentlich gesagt hat. Heiliger Geist, du bist derjenige, der sogar die Geheimnisse Gottes erforscht. Und du hast alles Verständnis. Und ich bete, dass du in meiner konkreten Situation, die mir jetzt gerade auf dem Herzen liegt, dass du mir Verständnis gibst und dass du mein Herz weit machst, damit ich höre, was du mir zu sagen hast und was du mir da hinein offenbaren willst. Amen. Und nun möchte ich noch den Blick auf den werfen, der im Text im Mittelpunkt steht, Jesus selbst. Jesus wird hier als König und Messias gefeiert. Er ist sowohl der König als auch Messias und der angekündigte Retter. Er erfüllt die Weissagung von Sacharja und zeigt damit, dass er der König ist, dass er der Retter ist. Doch als König, der einzieht in eine Stadt, die damals die Stadt der Könige war im Volk Israel, solange es noch diese Könige gab, da hat er sich nicht auf den Thron gesetzt, wie die Juden es eben erwarteten. Er hat zuerst die Feinde Gottes, die Gewalten und Mächte der Finsternis am Kreuz
völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt und den Satan besiegt. Und nach seiner Auferstehung hat er sich dann auf den Thron im Himmel zur Rechten Gottes gesetzt. Und dort wird ihm Lobpreis entgegengebracht. Jetzt und auch später einmal. Und eine der Szenen, wie gläubige Menschen ihn anbeten, wollen wir uns anschauen, denn dort gibt es eine Ähnlichkeit zum Einzug Jesu nach Jerusalem. Wir lesen in Offenbarung 7, Abvers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil oder auch die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Jesus wird entgegengejubelt, er wird angebetet. Palmzweige, das Symbol für den siegreichen Herrscher, aber auch hier auch als Symbol für Frieden und Ruhe benutzt, werden geschwenkt vor ihm und er wird gepriesen als Retter. Diesmal nicht mit einer falschen Erwartung im Herzen, sondern diesmal aus reinem Herzen, denn er ist es wirklich. Jesus ist der absolute Sieger und der, dessen Königreich für immer bestehen wird. Ihm gebührt aller Lobpreis. Und welch eine Freude ist es für uns, dass wir durch Jesu Blut diejenigen sind, die diese weißen Gewänder tragen dürfen und dort dann teilhaben dürfen am ewigen Lobpreis. Und wir haben schon im Text gesehen, welche Haltung wir im Lobpreis nicht haben sollen. Und ich möchte einfach nochmal zusammenfassen, was in diesem Text so für uns drin stand, für unsere Herzenshaltung. Und dann wollen wir in den Lobpreis übergehen. Die Band darf gern schon mal sich bereit machen. Also wir haben gesehen, dass Jesus unterschiedlich wahrgenommen wurde, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Wir hatten uns drei Gruppen angeschaut. Wir haben einmal gesehen die Menschenmenge der Juden. Sie hatten einen Zweck, wieso sie Jesus ihr Lob entgegenbrachten. Uns haben wir die Frage gestellt, wieso beten wir Jesus an? Was ist unsere Motivation dahinter? Dann haben wir die Pharisäer. Sie haben sich nicht auf Jesus eingelassen. Sie waren nicht bei ihm und sie haben ihn sogar ganz abgelehnt. Hier war die Frage, hast du dein ganzes Leben Jesus abgegeben? Darf er in jedem Bereich deines Lebens als König regieren? Und dann die Jünger, die erstmal Dinge nicht verstanden haben. Und da können wir uns ermutigt sehen, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns Verständnis geben will und wird. Schlussendlich sehen wir Jesus, der würdig ist, alles Lob zu empfangen und der auch einmal von allen Gläubigen im Himmel mit Palmzweigen angebetet wird. Denn er ist der siegreiche Herrscher. Er ist der König und Retter. Ihm gebührt alles Lob. Und deshalb wollen wir uns dem jetzt auch widmen und ihm unser Lob bringen.